Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Jede Familie mit Kleinkindern kennt sie. Die Wichtigkeit von gut erreichbaren und zuverlässig geöffneten Kitas. Heute werden wir deshalb buchstäblich dem Nachwuchs Raum geben. Wir sprechen über die gesellschaftliche und natürlich auch die immobilienwirtschaftliche Dimension des Baus von Kindertagesstätten. Zu diesem für eine moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft grundlegenden Thema habe ich mich mit Horst Lieder verabredet. Er ist seit 2020 Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Audere Equity Unternehmensgruppe mit Sitz in Fellbach bei Stuttgart. Audere hat sich seit ihrer Gründung durch Heinz Eder auf die Fahnen geschrieben, zusammen mit sorgfältig ausgewählten Kooperationspartnern, die ähnlich ticken, im Bereich frühkindlicher Bildung nachhaltig erfolgreiche und innovative Produkte zu entwickeln.
Wie wir das in einer bayerischen Kommune erlebt haben, der Bürgermeister sagt, ich habe einen Bedarf von über 800 Plätzen. Dann hat es sich gut gefügt, dass wir in dieser Stadt ein Grundstück erworben hatten. Und da ging es auf einmal in einer richtig gut dirigierten Choreografie, wie mit dem geäußerten Willen sämtliche Abteilungen der Stadt, die mit der Planung und der Genehmigung zu tun hatten, zielorientiert gearbeitet haben. Das ist für mich so ein Beispiel, wie Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privaten Investor funktionieren kann. Ist leider aber nicht die Grunderfahrung, die man macht.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Abos für selbiges finden Sie übrigens im Haufe-Shop. Und für weitere interessante Infos, das wissen Sie schon, lohnt sich immer auch ein Blick in die Limo-Shownotes.
Wenn Sie Limo hören, interessiert Sie sicher auch das. Zweizimmer Küche Talk ist der Podcast von Immowelt. Mit spannenden Einblicken, echten Geschichten aus dem Makleralltag und Impulsen, die weiterbringen. Jetzt reinhören auf immowelt-impuls.de/podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen, lieber Horst. Hier im Limo-Podcast-Studio in Freiburg.
Danke, Jörg. Ich freue mich, hier zu sein. Wir kennen uns schon lange und haben mal wieder ein gemeinsames Thema gefunden.
Ja, herrlich. Ja, das ist wirklich interessant, wie wir uns immer auf verschiedenen Themen immer wieder einschwingen zusammen. Wir sind jetzt hier im Gewerbegebiet Haidt bei Haufe. Wenn du jetzt hier mal rausschaust aus dem sechsten Stock, gibt es in diesem Stadtteil eigentlich fußläufig genug Kitas?
Na klar, Jörg. Ja? Hier gibt's den Kita Campus Haidt. 300 Betreuungsplätze. Ein Quartier, in dem für alle Gewerbetreibenden die Arbeitnehmer Platz haben, ihre Kinder in Betreuung zu bringen.
Okay.
Da hat man richtig geplant. Man fördert betriebliche Kita-Betreuungsplätze. Die Unternehmen finanzieren per Umlage die Kosten des Betriebs und das läuft so, wie es eigentlich sein muss. Aber wir hatten schon genug blühende Landschaften in den vergangenen Jahren beschrieben bekommen. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich nicht der reale Zustand, sondern so könnte es sein, wenn man es richtig anfassen will.
Ist das ein Projekt von euch, mal gefragt?
Wir haben ja kein Projekt, wir haben ja kein Grundstück.
Okay.
Und ich würde das in meinem Alter nicht mehr erleben, bis dieser Kita-Campus auf der Haidt in Betrieb gehen würde, wenn man allein an die Verfahrensdauern denkt.
Alles klar. Ja, da kommen wir noch drauf, dass das Ganze richtig lange dauert. Lass uns mal so deswegen zur Grundlagenarbeit in den Städten ein bisschen forschen. Wie sieht denn da der aktuelle Investitionsstau im Bereich frühkindlicher Bildung aus und welche Maßnahmen können Städte ergreifen, um diesen auch zu adressieren?
Der Investitionsstau, den kann man mal grob greifen. Es fehlen nach allen Schätzungen in den letzten Jahren rund 380.000 Betreuungsplätze allein im Krippenbereich. By the way, bei den Schulen ist dieser Investitionsstau für bestehende Schulen bei etwa 55 Milliarden, veröffentlicht unter anderem vom Städte- und Gemeindebund, vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Okay.
Sieht man den Kuchen, wo überall in diesem Bereich Kommunen, Städte, Kreise Investitionsstaus sind. Wenn man davon ausgeht, dass ein Kita-Betreuungsplatz im Schnitt, sagen wir mal, 100.000 Euro kostet, in der Herstellung, also Grundstück, bauliche Maßnahmen und so weiter.
Ist ja auch nicht wenig.
Ja, dann sind bei 380.000 fehlenden Plätzen, reden wir eigentlich um 38 Milliarden.
Mein lieber Herr Gesamtverein.
So, wenn, wir haben jetzt noch nicht das Thema Kindergarten, also Kita unterteilt sich in Krippe, Kindergarten und Hort, komplett beleuchtet in dem Zusammenhang. Alle, die in die Krippe gehen, gehen ja später auch in den Kindergarten. Ab, sag mal, 2026 gibt es neben dem gesetzlichen Anspruch auf die Betreuung eines Kita-Kindes auch den gesetzlichen Anspruch wird es dann geben auf einen Hortplatz.
Mhm.
Die fehlen auch.
Okay.
Ja.
2026, das ist ja quasi übermorgen.
Genau.
Und es ist no chance, um das bis dahin zu richten, oder?
Es werden in allen kommunalen Ebenen werden Anstrengungen dann um Hortplätze zu schaffen, teils durch entsprechende Flächen in den bestehenden Gebäuden, Schulen, teils natürlich durch neu zu errichtende Gebäude, in denen man innerhalb einer Kita auch die Hortbetreuung mit unterbringen möchte. Das dauert aber alles.
Also bis 2026 von den fehlenden, was kann man bis dahin schaffen? So, gibt's da eine Pi mal Daumen-Kalkulation, was möglich wäre?
Kann ich nicht sagen. Dazu müsste ich wissen, wie viele Einrichtungen, sage ich mal, ein halbes bis ein ganzes Jahr vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme sind.
Aha, okay. Und so, solche Zahlen liegen nicht vor und das ist wahrscheinlich dann auch relativ, wie soll ich sagen, Einzelwissen der Kommunen dann und so weiter, ja?
Auf kommunaler Ebene werden ja Bedarfe ermittelt und festgestellt und die können im Rahmen ihrer Haushaltsmöglichkeiten natürlich dann auch planen und disponieren, aber du kannst nicht einfach bestehende Räume umnutzen, die sind ja belegt an der Stelle. Du hast nicht immer Grundflächen, um anzubauen oder über Module und temporäre Lösungen Möglichkeiten zu schaffen. Da brauchst du Flächen dazu. Abgesehen von Verfahren, die nach unseren Regularien einzuhalten sind, brauchst du ja einen Bauantrag, eine Baugenehmigung und so weiter.
Okay, ja, da wollte ich gerade mal fragen. Also planen und disponieren, hast du gesagt. Was sind denn so die aktuellen Herausforderungen dieser föderalen Zuständigkeiten? Brauchst du eine bessere Abstimmung zwischen Kommunen, Ländern und Bund? Kann das was helfen oder an welchen Schrauben muss man da drehen?
Es gibt auf all den angesprochenen Ebenen gibt es ja Instrumente, Ziele und es gibt auch finanzielle Mittel. Die sind ja gar nicht ohne. Der Bund hat zu Zeiten von Frau von der Leyen, als sie noch Familienministerin waren, seinerzeit mal ein über 9 Milliarden schweres Programm in diesem Bereich losgetreten.
Mhm.
Das hat ewig lange gedauert, bis die Mittel sozusagen zweckentsprechend auch dann unten ankamen, wo sie gebraucht wurden. Die Länder haben fördern Investitionen in diesem Bereich.
Mhm.
Fördermittel werden üblicherweise über die Kommunen ausgereicht. Die Kommunen stellen Bedarfe fest und stellen auch Bedarfsbestätigungen aus. Diese Mittel sind auch gezielt dafür aufgebracht worden, um private Investorentätigkeit an der Stelle zu motivieren, in diesem Bereich aktiv zu werden. Die öffentliche Hand kann das alleine gar nicht bewältigen. Das ist das Thema.
Mhm.
Die hat nicht die, also abgesehen von den finanziellen Ressourcen, hat sie überhaupt nicht die notwendigen Kapazitäten, sich mit Planung, Bau und Betrieb konzentriert zu befassen, ja.
Also das heißt, es gibt finanzielle Mittel, die brauchen zum Teil also als von der Leyen noch Ministerin war, ist ja auch schon eine Zeit her, ja. Bis die unten ankommen, Bedarfe werden festgestellt für private Investoren. Gibt es ein Spielfeld? Warum sind Bildungsimmobilien, also speziell Kindertagesstätten, für institutionelle und ESG-orientierte Anleger eigentlich attraktiv? Ich meine, so Drittverwendbarkeit der Immobilien lässt ja schon zu wünschen übrig, oder?
Das kann man eigentlich so nicht sagen.
Aha.
Ich sag mal, es gibt viele Leute, die darüber nachdenken, wie man Bildungsräume schafft. Wir waren beide bei der Polis Convention, da war das ein großes Thema.
Ja, ja.
Das Herstellen von Betreuungsplätzen und von Ausbildungsplätzen bis hin zur Schule und so weiter ist ja letztlich nichts anderes als eine Gemeinschaftsaufgabe, die im Interesse aller in unserer Gesellschaft liegt. Wenn man flexibel baut und, sag ich mal, Nutzungen durch Artverwandte, vielleicht auch nur ältere Menschen in diesen Gruppen möglich macht, dann kann man eben Schulräume als Gruppenräume für Hortkinder und oder Kindergartenkinder nutzen.
Mhm. Nachmittags dann, oder wie?
Ja, natürlich. Oh. Man kann auch die Flächen, die man bebaut, so planen, dass campusartige Anlagen entstehen, sodass da eine Durchgängigkeit gegeben ist. In Bayern, Baden-Württemberg gibt es diese kooperativen Ganztagsinitiativen, die ja darauf ausgerichtet sind, dass man das durchlässig gestaltet und dass man das vielleicht auch zentraler ansiedelt, weil man dann in dem Betrieb, in den Personalkosten und so weiter Geld sparen kann.
Ja.
Wie kriege ich erziehende Elternteile wieder in den Arbeitsprozess?
Mhm. Naja, das hat ja weite
Fachkräfte gewinnen, am besten da, wo sie schon hier sind, ja, muss man die Möglichkeiten schaffen.
Ja.
Dann machst du den Betreuungsplatz entweder in der Nähe des Wohnortes oder du machst ihn vielleicht auch in der Nähe des Arbeitsplatzes. So, weil dann kann der arbeitende Elternteil auf der Hinfahrt oder auf der Rückfahrt Kind absetzen, Kind holen an der Stelle.
Lass uns nochmal im Bereich Investitionen, wie man Private dazu kriegen kann. Gibt es so Private-Public-Partnership-Modelle im Bereich frühkindliche Bildung? Habt ihr da Beispiele?
Der Begriff Private-Public-Partnership ist negativ besetzt.
Ja, das stimmt. Von den Wasserwerken.
Von den Wasserwerken, von den Rathäusern und von den Feuerwehrgebäuden und so weiter, die, sag ich mal, über bestimmte Finanzierungsmodelle.
Okay, wie nennt ihr es? Ich habe das jetzt einfach mal so eingeworfen.
Wir brauchen Kooperationsmodelle.
Okay.
Ja, im Prinzip geht es um das Gleiche. Die Verwaltung nutzt Kompetenz, Fähigkeiten und privates Kapital, um Ziele zu realisieren, die eigentlich gemeinwohlorientiert sind, im weitesten Sinne an der Stelle. So, privates Kapital lässt sich dafür interessieren, ist auch schon seit vielen Jahren investiert. Es gibt schon länger Fonds, die haben das nicht Bildungsimmobilien genannt oder Gesellschaftsimmobilien oder Immobilien der sozialen Infrastruktur. Die nennen das zum Beispiel Zukunftsfonds oder dergleichen, aber die gezielt in diesem Bereich Geld einsetzen. Das passiert immer dann, wenn das sozusagen eine sichere Anlage ist und wenn es eine Rendite gibt. Es kann privat ja nur Geld eingesetzt werden, wenn man damit auch etwas verdienen kann.
Und sind Bildungsimmobilien eine sichere Anlage?
Die sind es auf jeden Fall. Bei den Schulen in aller Regel dann, wenn die Kommune selbst das Gebäude anmietet auf lange Dauer. Bei den Kindertagesstätten sind es auch die Kommunen, die über eigene Träger, also Kommune mietet an, den Betrieb sicherstellen oder über die kirchlichen Träger natürlich auch und private Träger, die anerkannt sind in ihren Erziehungskonzepten, die werden auch in den Betriebskosten gefördert, damit Beiträge auf einem Niveau bleiben, wie es für kommunale Einrichtungen üblich ist. Problem ist, es gibt so viele Fördersysteme, wie es Bundesländer gibt. Und es gibt Kommunen, die auch nochmal Spezifitäten haben. Das ist, sage ich mal, nicht gerade ein Dschungel, aber es ist an der Stelle nichts vereinheitlicht. Das würde helfen zum Beispiel, weil das die Spielregeln für alle, die in diesem Bereich sind, egal ob sie in Nordrhein-Westfalen, in Bayern oder in Baden-Württemberg tätig sind, die gleichen sind.
Ja, das haben wir im großen Maßstab auch, Bauturbo zielt ja dahin und solche Geschichten. Genau, das wäre dann ein Bestandteil auch davon, ja?
Ja, es ist ja eigentlich, es geht nicht ums Bauen, es geht eigentlich darum, dass man bis in die Köpfe der Menschen, die in der Verwaltung die Arbeit zu erledigen haben, die mit Genehmigungen zu tun haben, die für Verfahren zu bearbeiten haben, sagen wir mal, eine Übereinstimmung hat darin, dass das, was da jetzt gemacht wird, notwendig ist, damit es der eigenen Kommune besser geht. Die Kommune ist ja kein Gebilde, sondern die Kommune besteht aus den Bürgern, die in dieser Kommune wohnen, leben und nach Möglichkeit auch arbeiten. So, wenn das der Fall ist, dann hat man ein gemeinsames Ziel. Das meine ich jetzt auch mit der Kooperation im Engeren. Dann
bräuchten die Kommunen da mehr Freiheiten, selbst gestalten zu können?
Ich glaube, das liegt am Mindset. Wenn man sich in der Spitze einer Verwaltung zum Ziel setzt, ich möchte in einem Zeitraum von 1, 2, 3 Jahren x Betreuungsplätze schaffen. Hamburg hat das im Wohnungsbau mal gemacht. Das hat auch sehr gut funktioniert. Die haben sich selbst Vorgaben und Ziele gesetzt, wie viel Baugenehmigungen sie produzieren wollen für Wohnungsbau.
10.000 waren das pro Jahr.
Das waren mal 10.000 pro Jahr. Und ich habe das selbst in anderem Kontext zu meinen Studentenwohnhauszeiten bei International Campus erlebt, dass in Hamburg die einzelnen Bezirke, die für das Bearbeiten der Verfahren zuständig waren, alle ganz klar ein Ziel hatten, jeden Antrag, der jetzt mal bauplanungsrechtlich in die Welt passte, zu unterstützen und zu fördern. So, weil man Ziele hatte, die man erreichen wollte. Also man muss das ja so weit runter, weil jetzt ist das mit der Kinderbetreuung, das sage ich mal, ist ja ein Thema, das praktisch in jeder Familie an irgendeiner Stelle eine Rolle spielt. Bei mir sind es jetzt gerade die Enkel. Ja, als junger Vater habe ich mit dem Thema mich noch gar nicht auseinandergesetzt an der Stelle. Aber jetzt bei den Enkeln und bei unseren Kindern, die Enkel haben, merke ich, wie schwierig das ist, an irgendeiner Stelle in vernünftiger Distanz zum Wohn- oder Arbeitsort einen Betreuungsplatz zu kriegen. Ja.
Okay.
So, ja. Da geht's für mich los, dass eigentlich eine Übereinstimmung hergestellt wird. Da brauchst du einen Impetus zu und bei uns funktioniert es ja nicht, indem man Arbeitsgruppen einsetzt und Kommissionen einsetzt. Bei uns würde es am besten funktionieren, wenn, wie wir das in einer bayerischen Kommune erlebt haben, der Bürgermeister sagt, ich habe Bedarf von, was weiß ich, über 800 Plätzen. Bei mir stehen die Eltern vorm Rathaus und fragen, wann kommen die? Ja. Dann hat es sich zufällig oder gut gefügt, dass wir in dieser Stadt Interessen hatten und auch ein Grundstück erworben hatten. Und da ging es auf einmal, in einer richtig gut dirigierten Choreografie, wie mit dem geäußerten Willen sämtliche Abteilungen der Stadt, die mit der Planung und der Genehmigung zu tun hatten, zielorientiert gearbeitet haben. Das ist für mich so ein Beispiel, wie Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privaten Investor funktionieren kann.
Okay.
Ist leider aber nicht die Grunderfahrung, die man macht.
Lass uns mal so gucken, was seitens der Projektentwicklung da notwendig ist. Also du hast gesagt, also es gibt kommunale Spezifitäten. Welche spezifischen Anforderungen haben denn Projektentwickler bei der Planung moderner Kindertagesstätten zu berücksichtigen? Also die müssen ja sowohl pädagogische, infrastrukturelle wie auch wirtschaftliche Bedürfnisse erfüllen dann letztendlich. Ist das vielleicht auch eine Hürde, die zu hoch ist?
Ich glaube, dass das ein gewisses Know-how voraussetzt, sich mit diesem Thema als Projektentwickler zu befassen. Da kann man nicht sozusagen beliebig von einer Nutzung, die nicht mehr funktioniert, auf eine andere Nutzung umsteigen, weil da gerade jetzt sozusagen sichtbar wird, dass das interessant sein könnte. Wenn man in diesem Bereich tätig ist, muss man versuchen, vielleicht aus dieser Kleinteiligkeit rauszukommen. Ein Kita-Projekt klassischer Art mit 4 bis 6 Gruppen verkörpern ein Gesamtinvestment zwischen, was weiß ich, 2 und 6 Millionen oder so, ja, in der Größenordnung. Da lohnt sich manchmal gar nicht der Aufwand. Und viele Projektentwickler, die jetzt mal in Quartieren unterwegs sind, die kriegen das sozusagen als Auflage oder in als Verpflichtung in einen städtebaulichen Vertrag geschrieben, Betreuungsplätze zu schaffen. Die bringen die dann sozusagen in einem Wohngebäude unter oder ja, müssen sie darstellen. Und das ist für einen Projektentwickler eigentlich eine Last, weil er diese Fläche nicht als Eigentumswohnung verkaufen oder als Wohnraum vermieten kann. So. Und er muss sich dann vielleicht auch noch den Träger selber suchen, der muss die Außenspielflächen haben und so weiter. Wenn man sich damit intensiver beschäftigt, sage ich mal, gibt es viele Dinge, die das Entwicklungsthema erleichtern. Es gibt Vorgaben, wie viel Flächen für welches Kind in welcher Altersgruppe hergestellt werden müssen. Es gibt Vorgaben, wie viel Außenspielfläche für ein Kind in welcher Altersgruppe vorhanden sein muss und so weiter. Also es gibt praktisch einen Katalog, an dem man sich sehr gut orientieren kann.
Okay.
So, das andere ist diese starke Reglementierung, die erlaubt auf der anderen Seite auch zu überlegen, wie man sozusagen mit einem hohen Vorfertigungsgrad in die Herstellung von der Planungsseite aus hingeht. Also das Thema ist Lego-Baukasten.
Also serielles Bauen sozusagen, modulares.
Modulares oder serielles Bauen, das können Module sein, das können Elemente sein, die dann, wir sind bei ESG ja kurz abgebogen, kommen wir nochmal drauf zurück, die sag's mal von der Materialität eine hohe Wiederverwertbarkeit oder Recyclingfähigkeit mit sich bringen und von der Art der Bauweise. So, und da ich weiß, was ich dazu herzustellen habe, kann ich das im Prinzip so planen, dass ich es auch vorfabrizieren kann oder seriell herstellen lassen kann. So.
Okay.
Und dann besteht eben auch, sag ich mal, die Herausforderung darin, mit wie wenig Gleichteilen ich sozusagen bauen kann.
Ja. Yeah.
Es gibt beispielsweise bei uns 6 verschiedene Grundformen eines Moduls, das über Elemente zusammengefügt werden kann oder als Modul schon produziert werden kann.
Okay, mit 6 Teilen kommt ihr aus.
Mit 6 Grundformen kommen wir aus. Das spart Kosten. Du hast eine geringere Bandbreite von Varianzen in der Herstellung und da finden wir Hersteller, die in diesem Bereich unterwegs sind, mit denen man das wunderbar konzipieren und planen kann.
Okay, alles klar.
Also die müssen übrigens nicht alle gleich aussehen, weil du über Fassade und Gestaltung, gestalterische Elemente natürlich auch, sag ich mal, ein bisschen Unterscheidungsmerkmale und eine Varianz im Aussehen hinkriegen kannst. Aber letztlich sind es ja auf Funktionen ausgerichtete Gebäude. Ne?
Okay, also ich muss nochmal auf den Vorgabenkatalog zurückkommen, den du jetzt vorhin genannt hast und hast gesagt, das wäre eigentlich eine gute Sache, weil man sich da schon dran orientieren kann. Aber ist nicht gerade sowas ein Zeichen für hohe regulatorische Anforderungen? Also was weiß ich, wenn man jetzt bestimmte Raumgrößen, Sicherheitsstandards zu erfüllen hat und die effizient noch in die Bauprozesse integrieren muss, führt das nicht dazu, dass es vielleicht zu Kostenüberschreitungen kommt?
Wenn man es richtig macht, eigentlich nicht. Also neben dem Nutzerkind, das ja in verschiedenen Altersstufen diese Flächen und deren Einrichtung nutzen soll, gibt es ja noch eine andere Zielgruppe, die Betreuer und Betreuerinnen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, die haben dort ihren Arbeitsplatz.
Ja. Ohne die läuft gar nichts.
Ohne die läuft gar nichts so. Und das Ziel muss doch sein, dass für die Kinder alles da ist, was sie brauchen, in einer Atmosphäre, in der sie sich wohlfühlen. Das gilt aber umso mehr für das Betreuungspersonal in diesen Einrichtungen. Die sollen einen Arbeitsplatz haben, an dem sie sich wohlfühlen. Und das merkt ja jeder von uns. Wenn du in einer Umgebung arbeitest, die dich fröhlich macht an der Stelle, dann bist du da auch besser in deinem Job.
Ja.
So, und wenn wir 13 Milliarden Investitionsstau haben in bestehenden Einrichtungen, kann man sich vorstellen, wie die zum Teil aussehen und was das Personal in diesen Einrichtungen auf sich nehmen muss, um dahin zu gehen und dort den Kindern, sage ich mal, eine fröhliche Umgebung zu bieten. und sie auszubilden, ja. sie anzuleiten und so weiter.
Aber wahrscheinlich müsste es auch für die Ausbildungsinstitute oder die Schulen, wo Erzieher und Erzieherinnen lernen, auch eine solche Initiative geben, weil die sind ja zum Teil schon auch relativ verstaubt, ja?
Ja, also man kann nicht alles gleichzeitig lösen.
Ja, wie sagen wir, die Kette geht immer weiter, ja?
Die Kette geht weiter, das ist klar. Also man muss es von oben begucken und man muss überlegen, wie man im Rahmen, da komme ich nochmal auf ein Anfangsthema zurück, wie man im Rahmen gegebener Möglichkeiten eigentlich die Prozesse optimiert an der Stelle. Also dadurch, dass man muss ja sich eine Einheit nehmen, in der man was bewirken kann. Das ist der Bürgermeister einer Kommune. Wenn die Kommune größer ist, gibt es einen Sozialbürgermeister. Es gibt Ämter an der Stelle. So. Und das Kindergarten- und Jugendamt oder das, woanders heißt es Sozial- und Jugendamt, das Ziele zu erfüllen hat, zu verfolgen hat, die müssen kooperieren, vielleicht auch koordiniert werden mit Stadtplanung, Bauplanung und dem Baurechtsamt. So, und wenn es gelingt, jetzt Taskforce ist eigentlich so ein Thema, dass man sagt, wir machen jetzt eine Initiative, weil das ist jetzt vielleicht noch wichtiger als ein paar Löcher in der Straße XY zuzumachen oder im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten. Wenn man da Initiativen bildet und sagt, wir wollen jetzt das erreichen und wir arbeiten deswegen zielorientiert zusammen, dann hat der Projektentwickler auch gar keinen Stress an der Stelle, weil der in einem koordinierten, partnerschaftlich ausgerichteten Verfahren die Abstimmungen hinkriegt, die er braucht, um einen genehmigungsfähigen Antrag zu stellen. Dann muss auch die Genehmigung kommen. So, dann geht's weiter. Im Ausland, also in den skandinavischen Ländern, funktioniert das alles seit Jahr und Tag, weil sich dort gerade in dem Bereich Kindergarten, Schulen, Verwaltung, Privatinvestoren und die Gesellschaft als geborene Bündnispartner sehen. Die wollen was erreichen, was allen nutzt.
Im Vergleich dazu gibt es in mancher deutschen Kommune eher Provinzfürstentum. Aber egal, das ist etwas, was blöd ist und was wirklich es abzubauen gilt, finde ich auch, ja.
Es gibt die eine oder andere Kommune, in denen der Privatinvestor mit so einem Vorhaben als die wollen ja nur Geld verdienen, angesehen wird. Und der Mensch, der auf der anderen Seite sitzt, der hat nicht genug reflektiert vielleicht, dass das, was der will, ja ihm als jemand, der für die Bürger der Stadt verantwortlich ist, hilft, seine Aufgabe auch an der Stelle mit zu lösen.
Horst, wie kann eine stärkere Markttransparenz geschaffen werden? Also insbesondere hinsichtlich Benchmarkdaten für Investitionen in Bildungsimmobilien.
Die Frage hat mich auch beschäftigt, Jörg. Wir haben mit Bulwin Geser eine Runde gedreht. Bulwin Geser brauche ich nicht zu erläutern.
Jetzt bei ImmoScout?
ja, das möchte ich an der Stelle nicht ausführen. Nein, Bulwin Geser als ein in dem ganzen Bereich Real Estate, Industry und in allen Assetklassen sehr bewanderter und hervorragender Researcher an der Stelle hilft ja vielen mit Daten, die zusammengetragen und ausgewertet werden. Ich hatte früher mit Bulwin Geser zu meinen International Campus Zeiten, Student Housing in den Anfängen, enge Zusammenarbeit und wir haben mal die Köpfe zusammengesteckt und haben überlegt, was kann man in diesem Bereich machen oder was sollte man machen, weil es fehlen alle möglichen Daten. Bei Bankengesprächen brauchst du, die wollen wissen, die Marktfolge will wissen, wie geht denn das, wie sind die Mieten, wie funktioniert das.
Du hast ja vorhin schon gesagt, das ist alles sehr kleinteilig, bis in die Kommunen runter.
Genau, und das kriegst du, so was wir dann gemacht haben, war, wir haben Mitstreiter eingeladen aus verschiedenen Bereichen, das sind Bankenpartner gewesen, das sind Fondsanbieter gewesen, sie sind es immer noch, ja. Ja. Und haben dann in mehreren Arbeitsrunden unser Wissen, unsere Erkenntnisse, Daten, Fakten und Einschätzungen sozusagen in den Bulwin-Geser-Kochtopf gegeben.
Ja.
Und was rausgekommen ist, ist, sage ich mal, eine erste Grundlagenstudie zu dem Thema Bildungsimmobilien. Mhm. Die behandeln nicht nur mein Thema Kita an der Stelle, das geht weiter bis Schulen und Hochschulen.
Die habe ich auch gelesen im Vorfeld zu unserer Podcast-Aufnahme.
Ich glaube, dass das ist auch ausgerollt worden über drei Webinare, die einzelnen Themen, also Kita einerseits, Schule andererseits und Finanzierung beleuchtet haben. Die Studie ist kostenlos runterzuladen und die gibt einen sehr guten, sag ich mal, Einblick und einen Überblick. Und wir haben uns gesagt, wir wollen da weitermachen.
Ja.
Und Bulwin-Geser wird sozusagen eine Initiative starten, die dann bedeutet, dass wir noch weiter bessere, vertiefte Daten bekommen, um Transparenz herzustellen.
Aha. Ist das jetzt ein Aufruf an andere Marktteilnehmer, da mitzumachen oder wie?
Die in diesem Sektor tätig sind, ja. Also das wird kein Closed Shop sein, aber je mehr man davon versteht, desto einfacher ist es, Fremdfinanzierung, die du brauchst, zu bekommen oder Eigenkapital von Mitstreitern einzuwerben. Das muss, sag mal, irgendwann so transparent und damit klar und verständlich sein. Siehe die Fördermittelthematik, die wir vorher beleuchtet haben, dass jemand, der sich interessiert, dann auch Lust bekommt, da investiv tätig zu sein an der Stelle.
Alles klar. Unsere halbe Stunde, Horst, die ist schon rum, möchte ich aber nicht entlassen, ohne noch eine Personality-Frage zu stellen. Weil ich möchte gerne wissen, wir geben dir eine Limo aus. Unser Podcast heißt ja so. Mit wem möchtest du die gerne trinken und warum? Das kann eine aktuelle zeitgenössische Persönlichkeit sein, es kann jemand schon Verstorbenes sein, es kann auch eine Fantasy-Gestalt sein.
Wenn ich einen Wunsch frei habe an der Stelle, würde ich die Limo gegen eine gute Flasche Wein tauschen.
Ja. Na gut, da lässt sich vielleicht drüber reden. Ja,
ja, ich würde mich gerne mit Ralf Spiegler zusammensetzen.
Okay.
Und die mit dem lehren und
sagen. Wer ist denn Ralf Spiegler? Das musst du mir auf die Sprünge helfen.
Ralf Spiegler ist seit 1.7.2025 der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds.
Ah ja, okay.
Er macht das zum zweiten Mal. Er war schon mal in einer anderen Periode an der Spitze des Bundes. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund verkörpert circa 13.000 Städte, Gemeinden, Kreise,
okay. Land.
So. Und warum würde ich das gerne machen? Ziemlich klar. Ich brauche einen, der oben ist, mit dem ich das mal sozusagen bei einer Flasche Wein am liebsten open-end besprechen kann und von dort eine Initiative zu starten, die sozusagen in die Mitglieder reingeht.
Ja, alles klar.
Und dann könnte man vielleicht auch nicht mit 13.000 Bürgermeistern vielleicht anfangen oder Landräten, sondern man macht mal an einer Stelle ausgewählt in einem Modellversuch, zieht man mal eine solche Einrichtung exemplarisch durch. Und dann können die anderen Mitglieder dieses Bundes aus den Erfahrungen partizipieren, die ein Musterprojekt erzeugt hat.
Das ist interessant, ja. So habe ich auch kennengelernt, wer Ralf Spiegler ist. Und vielleicht hört er es ja. Und dann sollte sich die Limonade, die zwei Flaschen, auch in eine Flasche Wein umwandeln lassen. Denke ich, ist eine gute Idee. Schönen Dank, Horst, für deine Einsichten.
Danke, Jörg, dafür, dass du dich für das Thema hier interessiert hast.
Ja, na klar, das ist doch selbstverfreilich. Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Horst Lieder. Der Geschäftsführer und Mitgesellschafter von Audere Equity hat, wie auch wir jetzt alle gehört haben, ein enormes Marktwissen zu gesellschaftsrelevanten Immobilien und über alle mit dem Bau derselben verbundenen Prozesse. Besonders spannend fand ich persönlich heute in Bezug auf den Bau von Kindertagesstätten, also wie viele Krippenplätze letztendlich fehlen. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, wie hoch der Investitionsstau im Bestand ist, dass es finanzielle Mittel gibt, die zum Teil noch von der Ministerin Ursula von der Leyen jetzt erst bei den Kommunen ankommen. Ich habe auch gelernt, Private-Public-Partnership ist nicht der Begriff, der so richtig gut funktioniert, sondern es geht um partnerschaftliche Kooperationsmodelle. Wie Horst Lieder es sagte, um vielleicht kommunale Besonderheiten auch zu lösen. Ja, für die Projektentwickler hatte er den Ratschlag, der ist mir noch hängen geblieben, bitte aus der Kleinteiligkeit rauskommen und da mal von oben drauf schauen, denn es ist eine ganz komplexe Kette von sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren und es geht auch weit über Kitas, Krippen und Horte hinaus. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das Tolle am Podcast ist das ja, wann immer Sie uns hören wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch den besonderen Blick für Ihre nächsten beruflichen Aufgaben, auch und insbesondere mit Fokus auf die gesellschaftliche Relevanz Ihrer Immobilien. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.